Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ihr kennt es, die meisten von euch kennen es. Das Gleichnis von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter. Ich lese es vor. Es ist Jesus, der ein Gleichnis erzählt. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird Glauben finden auf Erden? Ich habe ja meinen Kunden, als ich früher noch bei der Elektrofirma gearbeitet habe, jetzt fange ich dann demnächst in Kensing bei einer neuen Firma an, immer die Nummer gegeben auch, wenn das ist, können sie anrufen. Und wir hatten tatsächlich eine Kundin, die hat sich immer wieder gemeldet, wenn die kleinste Kleinigkeit war. Wenn irgendwie was krumm war oder irgendwie was kurz mal gefunkt hat, dann hat die immer gemeint, es ist ein Problem auf ihrer elektrischen Anlage. Einmal war ihr Grill kaputt und dann hat sie gesagt, wir hätten einen Fehler auf unserer Anlage und ich soll bitte kommen. Dann habe ich jede Elektrodose aufgemacht und habe gesagt, ich mache jetzt eine Isolationswiderstandsmessung, habe ihr dann das gezeigt und habe ihr gezeigt, dass der Ableitstrom, der hier fließt, absolut korrekt, in korrekter Wert hat, also dass die Anlage völlig in Ordnung ist. Und erst dann war sie beruhigt. Und mein Chef hat immer gesagt, oh nein, die Frau ruft wieder an, guck mal hier, du musst wieder dahin. Ich musste halt immer hin. Und es war immer sehr kompliziert, aber sie hat immer darauf gepocht, dass wir als Handwerker kommen. Und normalerweise kommt ein Handwerker, wenn du ihn anrufst, vielleicht mal ein Jahr später und schaut sich das an und noch ein Jahr später und macht das. Aber die war irgendwie so, ich habe ihm einfach immer wieder angerufen und gesagt, kommen Sie jetzt bitte. Und hat dann mich auch persönlich angerufen und die hat es geschafft, dass wir als Handwerker tatsächlich dahin sind. Die schafft es, dass wir immer wieder kommen. Und die war so irgendwie wie diese bittende Witwe hier in diesem Gleichnis. Die bittende Witwe war eine Frau, die einfach immer wieder diesen Mut hatte und immer wieder dieses Vertrauen zu sagen, jetzt gehe ich wieder zu Gott und ich bitte ihn nochmal. Und ich bitte ihn nochmal das Gleiche und ich bitte ihn so lang, bis er mir Recht verschafft. Und ich habe mich gefragt, wie konnte sie das machen oder woher hat sie dieses Vertrauen genommen, dass sie einfach gesagt hat, sie geht immer wieder dahin und sie glaubt es wieder neu und sie fordert dieses Recht bei Gott ein. Zuerst müssen wir mal so den Hintergrund verstehen. In dieser Kultur, das sehen wir heute noch im Nahen Osten, aber eine Frau hat eigentlich keine Rechte. Als Frau hast du keine Chance gegen diese Männerwelt. Du kannst eigentlich nichts machen. Und als Witwe, und so wie wir es hier sehen, hat sie auch scheinbar keinen Familienverbund gehabt, der sie beschützt. Ich glaube, sie hatte niemand, der ihr hilft. Und sie war in einem Streit, es ist hier die Rede davon, dass sie Streit hatte mit Widersachern, also Leute, die gegen sie waren und die ihr Unrecht getan haben. Also sie war eigentlich im Recht in der Sache und da gab es Leute, die haben ihr einfach Unrecht getan. Und eigentlich hat sie jetzt von der Gesellschaft her als Witwe keine Chance. Außer, wenn es einen Richter gab, der gottesfürchtig war. Weil im Alten Testament und auch heute noch, für Gott sind die Schwachen und die Witwen, die sind ihm ganz wichtig. Und er wird sogar eines Tages die Nationen daran richten, wie wir als Gemeinde und als Menschen mit den Schwachen umgegangen sind. Also Gottes Herz schlägt immer für die Schwachen und somit auch für die Witwen. Und hätte dieser Richter Gott gefürchtet, dann hätte er gesagt, oh Mann, eine Witwe, Gott wird mich danach richten, wie ich diese Witwe behandle, und ich muss ihr helfen. Aber dieser Richter war ungerecht, es gab keine Chance, dass er ihr helfen wird. Aber dieser Richter ist auch die einzige Hoffnung, die sie hat. Sie hat sonst niemand. Und ihr bleibt eigentlich nur eins, zu warten, bis dieser Richter eingreift. Und was wir hier haben, ist, dass jetzt Jesus so einen Kontrast macht und sagt, wenn schon dieser ungerechte Richter dieser Witwe jetzt hilft, der eigentlich Gott gar nicht fürchtet, der das auch nicht muss, von der Tora her, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten Recht schaffen, in Vers 7, wie viel mehr wird Gott Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er es bei ihnen hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Also Gott hat mir ja dieses Gleichnis aufs Herz gelegt und ich habe dann so gedacht, oh Mann, das ist wirklich ein schwieriges Gleichnis, ich finde es schwer zu verstehen. Man könnte es jetzt auch ganz einfach machen und den Vers 1 nehmen, wo Jesus sagt, das Gleichnis ist dazu da, euch Mut zu machen, dass ihr nie aufhört zu bitten, dass ihr immer wieder Mut habt und weiter dran bleibt am Gebet. Aber irgendwie steckt dann doch mehr drin. Und ich habe das Gleichnis ganz viel durchgelesen und am Schluss ist mir aufgefallen, dass im letzten Vers, in Vers 8, ja Jesus diese Frage stellt, wenn er wiederkommt, wird er solchen Glauben finden. Er fragt, wenn ich wiederkomme, werde ich solchen Glauben finden? Das ist eine Frage. Und dann habe ich gemerkt, warum Gott mir dieses Gleichnis aufs Herz gelegt hat, weil es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi, es ist der Zusammenhang. Das heißt, um dieses Gleichnis komplett zu verstehen, müssen wir uns auch Gedanken drüber machen, über die Wiederkunft Jesu Christi. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, viel über diese letzten Tage und über unsere Identität. Und ich möchte heute aber auch ansatzweise darüber sprechen, dass Jesus wiederkommt und dass sein zweites Kommen ein Kommen sein wird in Herrlichkeit. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde in Herrlichkeit. Und mit ihm werden kommen die Scharen von Engeln. Und mit ihm wird ein Blitz sein und der Himmel wird hell sein. Und er wird kommen, um seine Gemeinde zu holen. Zuerst die Toten, die in Christus gestorben sind, und dann seine Gemeinde. Und er wird kommen, um diese Welt zu richten. Jesus kommt wieder. Und das möchte uns dieses Gleichnis sagen. Es spricht in die Zeit hinein vor die Wiederkunft Christi und sagt, es wird eine Zeit sein vor dieser Wiederkunft Christi. Und Jesus stellt die Frage, vor der Wiederkunft Christi werde ich da diesen Glauben finden, wie ihn diese bittende Witwe hat. Und da fordert Jesus uns heraus und fragt uns, werde ich diesen Glauben finden in der Gemeinde? Ein Glaube, der Tag und Nacht bittet und ein Glaube, der dieses Vertrauen hat, dass dieser Richter oder dieser Gott hilft und rettet. Und deswegen, um dieses Gleichnis komplett zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, was wird denn sein, was wird der Zustand der Welt und des Christentums sein, bevor Jesus wiederkommt. Und ich habe euch das schon gesagt, Matthäus 24 ist so dieses Rückgrat eigentlich für diese biblische Prophetie vor seinem Kommen. Wenn wir das verstehen wollen, brauchen wir Matthäus 24. Ich weiß nicht, ob wir das noch glauben können. Jesus, bei seinem ersten Kommen war das ja was ganz Unscheinbares. Die Herrlichkeit Jesu war verdeckt. Er kam als ein Kind in der Krippe und es gab zwar diesen Stern am Himmel als ein Zeichen, aber nur ganz wenige haben das erkannt. Und nur ganz wenige, ein paar Hirten und ein paar Sterndeuter, haben erkannt, dass hier ein König geboren wird. Das war dieses erste Kommen. Die Herrlichkeit Jesu war umhüllt. Aber dieses zweite Kommen, und die Bibel spricht tatsächlich durchgängig von diesem zweiten Kommen. Also das Thema des Neuen Testaments ist das zweite Kommen. Das Hauptthema Jesu ist das Reich Gottes. Aber die Vollendung des Reiches Gottes ist mit dem Kommen Jesu, wird dieses Reich Gottes kommt zu seiner Erfüllung. Und diese tausendjährige Herrschaft beginnt ja dann auch mit dem Kommen Jesu. Und bei diesem zweiten Kommen heißt es, wird diese Herrlichkeit Jesu und diese Person Jesu offenbar. Und um das besser zu verstehen, sind drei Begriffe wichtig, die im Zusammenhang mit dem Kommen Jesu verwendet werden. Das ist einmal diese Parousia, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und Parousia heißt Ankunft. Jemand kommt an. Parousia ist eine Ankunft einer wichtigen Person, einer königlichen Person. Und Parousia wird aber auch verwendet für die Ankunft einer invasiven Armee. Das ist ein Wort, was für die Wiederkunft benutzt wird. Das andere Wort ist Epiphania. Also das gibt es ja in der katholischen Kirche auch, Epiphania. Das ist nicht das Ankommen, sondern das Erscheinen. Zum Beispiel, wenn die Queen am Buckingham Palace auf ihrem Balkon erscheint, wenn dann alle dastehen und warten, bis die Queen endlich rauskommt und sie irgendwann, diese Epiphania, wenn sie irgendwann erscheint, das ist so ein Bild für Jesu Wiederkunft. Sie erscheint, alle warten und sagen, oh, da ist sie, die Queen. Und jeder wird sie sehen und jeder kann sie sehen. Und das dritte Wort, was verwendet wird, ist diese Apokalypsis oder von Apokalypse auch. Und zwar, das ist ein Erscheinen, wie man wirklich ist, wie jemand wirklich ist. Also wenn Jesus wiederkommt, dann wird man ihn wirklich sehen, nämlich in seiner Herrlichkeit und Kraft. Das wird unverhüllt sein. Bei seinem ersten Kommen war diese Herrlichkeit ja nur auf dem Berg der Verklärung mal kurz zu sehen. Aber eigentlich war diese Herrlichkeit nicht zu sehen. Die Apokalypsis heißt, die Herrlichkeit wird enthüllt sein. Also das ist so, wie wenn jetzt hier eine Decke drüber legen würde und ich mache diese Decke weg. Das ist dieses Wort für Enthüllung. Das heißt, jeder wird es sehen. Die Christen werden diese Ankunft erwarten. Und es wird ein königliches Erscheinen sein. Und alle Menschen werden das sehen. Und die Welt wird erschüttert, weil diese Posaunen erklingen und die ganzen Engel kommen mit ihm. Und Millionen von Christen werden ja dann in diesen Himmel genommen. Also das wird ein Riesending sein, ein Riesentreffen. Millionen von Christen werden wir sehen. Und das ist unsere Hoffnung, die wir haben als Christen. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus wiederkommt und wenn er wiederkommt, dass er dieses Reich aufrichtet und dass er dann diese Gerechtigkeit aufrichtet, auf die alle warten. Und bevor das kommt, beschreibt Jesus in Matthäus 24 aber, vier Zeichen vor seiner Wiederkunft. Vier Sachen werden passieren. Einmal in der Welt, also vier Zeichen in der Welt, in der Gemeinde, er beschreibt, was in der Gemeinde passiert, zweitens. Drittens, er beschreibt, was im Mittleren Osten passieren wird. Und viertens, er beschreibt, was am Himmel passieren wird, welche Zeichen am Himmel sein werden. Und das erste Zeichen vor seiner Wiederkunft ist in der Welt. Und das finden wir in Matthäus. Und da spricht er nochmal von drei Sachen, die in der Welt passieren. Er sagt, bevor ich wiederkomme, werden Erdbeben sein, Kriege, Hungersnöte. Aber das ist noch nicht das Ende, sondern das ist der Anfang von den Geburtswehen. Also hier ist die Rede von einer Geburt. Dieses Wiederkommen Jesu ist dann diese Geburt. Und was wir in der Welt hier sehen, sind Geburtswehen. Und es gibt so Statistiken, die zeigen, wie die Zunahme von Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg, auch die Zunahme von Erdbeben und Hungersnöte. Und es deutet sich in unserer Welt und Gesellschaft an, dass wir uns in den Geburtswehen befinden. Das sind aber keine Todeswehen, sondern das sind eigentlich Freudenwehen, Geburtswehen, die uns in uns diese Hoffnung schüren sollen, dass er bald wiederkommt. Und die Gefahr ist, dass viele falsche Messiasse kommen. Und wir finden das eigentlich schon, wir finden im Christentum im Moment so eine Tendenz, dass sie das predigen, wonach ihnen die Ohren jucken. Und das ist sowas wie, dass wir uns gut fühlen sollen. Als Christ muss man sich gut fühlen, es soll euch gut gehen, ihr dürft euch selbst verwirklichen. Und darin liegt aber eigentlich ein großer Betrug. In der Selbstverwirklichung des Menschen liegt eigentlich auch die Distanzierung zu seinem Nächsten. Wenn ich mich als Ehemann oder Ehefrau immer nur selbst verwirkliche, dann vergesse ich meine Familie und meinen Mann. Und das ist eigentlich eine Verführung. Weil Jesus spricht davon, dass die Kraft eigentlich in der Selbstverleugnung liegt und die Kraft und Stärke auch in in den Menschen. Dann gibt es ein Merkmal, zweitens, ein Zeichen in der Gemeinde, sind auch drei Merkmale, auch Matthäus 24. Erstens, vor Jesu Wiederkunft wird in der Gemeinde eine universale Verfolgung, also weltweit wird es eine Verfolgung geben. Also es steht dort, dass die Gemeinde von allen Nationen gehasst werden wird. Und wir sehen auch hier eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass wir als Christen bestimmte Dinge nicht mehr sagen dürfen und dass bestimmte Dinge abgeschafft werden. Wir werden als Fundamentalisten hingestellt, wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg, oder wenn wir etwas gegen Homosexualität sagen oder wenn wir gegen diese Gender-Sachen was sagen. Die Gemeinde in den letzten Tagen wird von allen gehasst werden. Zweitens heißt es auch in Matthäus 24, es werden viele abfallen vom Glauben, weil der Druck zunimmt. Und drittens, und das ist das Schöne, das Evangelium wird gepredigt in allen Nationen. Also das zweite Zeichen vor seiner Wiederkunft in der Gemeinde. Es wird eine große Verfolgung sein über den ganzen Erdball, wie sie nie gesehen war. Der Druck wird zunehmen, viele werden vom Glauben abfallen. Und das Evangelium wird gepredigt in allen Nationen. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, und dann ist das eigentlich eine harte Rede, die hier die Gemeinde trifft, aber eigentlich steckt hier für die Gemeinde die größte Verheißung. Weil die Gemeinde in Verfolgung ist die wachsende Gemeinde. Also da gab es ja ein paar Leute, die nach China sind, haben gesagt, hey, wir beten für euch, dass die Verfolgung aufhört und dass ihr wieder in Frieden euren Glauben leben könnt. Und dann haben die Christen in China gesagt, hey, hört bitte auf. Die Verfolgung dient dazu, dass unsere Gemeinde wächst und unsere Gemeinde stark ist. Die Verfolgung kristallisiert raus, sie nimmt alles Namenschristentum weg. Die Verfolgung wird so eine Art Reinigung bringen in der Gemeinde. Und deswegen werden viele vom Glauben abfallen. Und wenn wir jetzt schon in diesen Geburtswehen stehen, kann es jetzt schon passieren, dass Leute abdriften vom Glauben, weil sie diesem Druck nicht so standhalten, wie sich das gerade ändert. Und weil sie sich selbst mehr lieben. Diese Selbstliebe ist auch ein Zeichen dieser letzten Tage. Das zeigt aber, und das ist das Schöne, die Gemeinde der letzten Tage wird eine Gemeinde sein, die nicht jetzt in Qualität riesig groß, sondern es wird eine Gruppe sein, die nicht in Quantität, sondern eine Gruppe mit Qualität. Es wird eine Gruppe sein, die diesen Gott kennt, diesen Richter, der für ihr Recht sorgt. Und da komme ich noch nachher drauf, dass das Entscheidende ist, in diesem Gleichnis auch von der Witwe. Ihr kennt ja auch bestimmt, habt ja schon mal diese Geschichte gehört, mir hat sie in Rumänien erzählt, wie sie eine Versammlung hatten in Rumänien, das war noch damals, als Rumänien noch kommunistisch war. Und da kamen zwei Männer rein mit Maschinenpistolen und haben gesagt, alle, die hier drin Jesus nachfolgen, sollen bleiben und wer es nicht so ernst meint mit Jesus, der soll jetzt hier rausgehen. Das sind auch ein paar Leute rausgegangen, die Hälfte oder so, und dann waren noch ein paar drin und dann sind die zu denen hingegangen und haben gesagt, so jetzt haben wir das Ganze mal gereinigt, wir wollen uns taufen lassen. Könnt ihr uns taufen? Jetzt sind wir wirklich sicher, dass ihr Christen seid. Und das, denke ich, kommt, dass in der Gemeinde so eine Art, wie so eine Art Reinigung geben wird, weil der Druck zunimmt und weil Gott seine Braut vorbereitet und es so rauskristallisiert. Und es wird sich klarer zeigen in diesen letzten Tagen, wer gehört zu ihm. Also, und das wird aber so etwas Positives sein. Ich lese das mal aus 1. Petrus, Vers 4, da geht es auch um diese Verfolgung. Und da sagt Petrus, dass wir uns freuen sollen, wenn uns das widerfährt. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Also wir leiden mit Christus, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Also hier spricht Petrus davon, dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht und dass wir Herrlichkeit, Freude und Wonne haben mögen, wenn wir verfolgt werden. Und ich glaube, dass sich das so rauskristallisiert, dass so eine Ernsthaftigkeit gefragt ist, dass diese Herrlichkeit auch sichtbar wird an seinem Volk, an den Christen. Und dass das die Leute sehen werden an der Gemeinde. Deswegen glaube ich, dass eigentlich für die Gemeinde eine gute Zeit auch wird, weil Gottes Herrlichkeit an seiner Gemeinde stärker offenbar wird. An anderer Stelle heißt es ja auch, wie Jannes und Jambres gegen Mose gekämpft haben, so wird es auch in den letzten Tagen sein. Jannes und Jambres, das sind ja die Zauberer bei Mose, die dann, der Stock von Mose wurde zur Schlange und den ihr Stock wurde zur Schlange und Mose hat den ihr Stock gefressen dann. Also in den letzten Tagen wird es so ein Kampf sein von Licht und Finsternis, aber wie es bei Mose war, diese Schlangen werden gefressen und die Gemeinde wird das Böse überwinden und das wird eine Herrlichkeit auf der Gemeinde sein und sie wird in Kraft sein und wird das Böse überwinden. Und jetzt komme ich zurück zu dem Gleichnis von der Witwe. Und das ist das, was ich glaube, was Gott heute Morgen zu uns sprechen möchte. Das war jetzt quasi die Hinführung dahin. Gott sagt nämlich hier in dem Gleichnis der Witwe, und das ist das Entscheidende, dass er Recht schaffen wird seinen Auserwählten. Und daran sollen wir festhalten. Wir dürfen daran festhalten, dass da oben im Himmel ein Gott gibt. Im Vergleich zu einem ungerechten Richter ist er ein gerechter Richter. Und dieser Gott verheißt dir heute Morgen, dass egal wo dir Unrecht geschehen wird, auch in diesen letzten Tagen oder an deinem Arbeitsplatz oder auch gerade jetzt, er verheißt dir, dass er dir Recht schaffen wird. Das ist mein Punkt. Und das ist es, glaube ich, was der Heilige Geist heute in euer Herz sprechen will. Ich, Gott, werde dir Recht schaffen. Und er wird Recht schaffen denen, die Tag und Nacht zu ihm bitten. Und er wird Recht schaffen denen, die ein Herz haben wie diese bittende Witwe. Und deswegen müssen wir fragen, was macht denn diese bittende Witwe aus? Was ist denn das, was sie hat, damit Gott zu ihr sagen kann, werde ich solchen Glauben finden? Und was ist es, was das diese Witwe ausmacht? Und da habe ich drei Punkte herausgearbeitet. Was für ein Glaube ist es? Der erste Punkt ist, sie ist ausdauernd. Der zweite ist, sie holt sich Hilfe nur bei Gott. Und der dritte ist, sie kannte ihr Recht. Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher, sagt sie zu dem Richter. Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und Gott sagt, wenn schon der ungerechte Richter ihr Recht schafft, wie viel mehr werde ich Recht schaffen meinen Auserwählten? Die Witwe kannte ihr Recht. Die Witwen hatten ein Recht im Alten Testament. In der Tora gibt es ganz viele Verheißungen für die Witwen. Und Gott klagt durch seine Propheten das Volk immer wieder an und sagt, ich habe meine Witwen vernachlässigt. Und er klagt die Hirten an, wenn sie ihre Herde vernachlässigt haben. Und die Witwe kannte ihr Recht von Gott her. Und ein Kennzeichen der Witwe ist, dass sie ihr Recht kennt. Und ein Kennzeichen der Gemeinde, der Gott Recht verschaffen wird, ist, dass wir unser Recht kennen. Kennst du dein Recht? Und ich habe mich gefragt, was bedeutet denn das, dass wir unser Recht kennen? Haben wir überhaupt ein Recht? Wir haben doch eigentlich kein Recht. Wir können doch nicht zu Gott sagen, ich habe irgendein Recht. Und ich bin da noch nicht ganz durchgedrungen, aber mir ist Johannes 1, Vers 12 eingefallen. Und da sagt Jesus, ja, wie viele ihn aber aufnahmen, der Johannes spricht da, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das heißt, ich verstehe das so, dass unser Recht ist, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir einen Vater haben, der für uns sorgt. Das heißt, wenn wir vor Gott treten, dann dürfen wir vor ihn treten als jemand, der sagt, hey Gott, hier bin ich und es ist mein Recht, dein Kind zu sein. Und du hast mich rechtlich in diese Position versetzt. Das heißt, das erste Kennzeichen der Witwe und das erste Kennzeichen der Gemeinde in den letzten Tagen ist, dass wir wissen, wer wir sind, nämlich Kinder Gottes. Und dass wir wissen, dass wir einen Vater haben, der für uns sorgt und einen Vater, der für uns kämpft und einen Vater, der uns zu unserem Recht verhelfen wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon Unrecht erlebt habt am Arbeitsplatz, dass da jemand ein Chef war, der einfach böse zu euch war oder dass ihr in eurer Familie Unrecht erlebt, dass ihr Kinder habt, die Unrecht zu euch sind oder Eltern oder ein Mann, Ehemann oder eine Ehefrau. Und Gott sagt aber, du hast das Recht, dass du mein Kind bist und ich werde dir zu deinem Recht verhelfen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und diese bittende Witwe, die hat das jetzt nicht nur gewusst mit diesem Recht, sondern die ist auch so im Gebet vor Gott gedreht und hat gesagt, Gott, das ist mein Recht. Sie ist ja zu diesem Richter und kannte ihr Recht. Und der Teufel versucht, euch dieses Recht der Kinder Gottes zu nehmen. Er versucht ja, also Verführung ist ja dieses große Problem in der Endzeit. Er versucht, die Gemeinde das zu verhüllen, welches Identität, welches Recht sie hat. Durch das Kreuz, darüber habe ich die letzten paar Mal gesprochen. Diese Identität, dieses Recht. Das heißt, die bittende Witwe wusste, die wusste das und die hat es ausgesprochen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur Gott bitten, sondern dass wir vor Gott treten und sagen, Gott, hier in deinem Wort. Wir können nicht nur beten mit Worten, sondern wir müssen mit dem Wort Gottes vor Gott treten und sagen, Gott, hier in deinem Wort, wir treten in ein Gespräch, hier in deinem Wort steht, dass du mir ein Recht gegeben hast, dein Kind zu sein. Und wir fangen an, mit Gott zu verhandeln. Und wir bleiben natürlich eine bittende Witwe. Und dann sagen wir, aber ich bitte dich, verschaffe mir Recht, du hast es hier verheißen. Und das war dieses Kennzeichen der Witwe. Das zweite Kennzeichen war, dass sie andauernd zu Gott kam. Tag und Nacht heißt es ja. Das stelle ich mir schwierig vor. Also nachts schlafe ich eigentlich. Aber ich glaube, das meint eher so eine Herzenshaltung. Und da möchte ich euch mitgeben, versucht doch mal im Alltag zu beten. Also es gibt ja Christen, die das so trennen, die machen morgens stille Zeit, dann gehen sie los, dann haben sie den ganzen Tag wieder vergessen und abends denken sie nochmal drüber nach, reflektieren nochmal den Tag. Zwischendrin passiert aber nichts mit Gott. Und ich glaube, Tag und Nacht bedeutet, das ist so eine Herzenshaltung, so eine Lebenshaltung, ich bete auch mal kurz am Arbeitsplatz, das kann man doch machen. Oder zu Hause mit den Kindern, wenn gerade Stress ist und die mich stressen, dann sage ich, Gott, hilf mir jetzt. Hilf mir doch kurz. Und dann 5 Minuten später, Gott, ich danke dir, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir Recht verschaffen willst. Da, wo in meiner Familie gerade Unrecht geschieht. Tag und Nacht verstehe ich hier als eine Herzenshaltung. Und der dritte Punkt ist, sie holt sich Hilfe nur bei dem Richter, nirgends anders. Sie hätte jetzt auch können sagen, Mensch, habe ich noch irgendwo Verwandte, die mir helfen? Das ist ja im Nahen Osten auch so eine Gang und Gäbe. Man hat irgendwo Verwandtschaft, die hilft einem, die springt da ein und so. Aber sie entscheidet sich, das alle weltliche Hilfe loszulassen. Und es geht ja um dieses Recht heute Morgen. Manchmal sind wir in der Versuchung, unser Recht einzuklagen. Dann gehen wir zu unserem Chef oder wir gehen irgendwo zu etwas Größerem und sagen, verschaff mir doch jetzt Recht, hilf mir mal. Mein Arbeitskollege, der ärgert mich die ganze Zeit, der macht mich blöd an und der beschimpft mich. Chef, ich will jetzt, dass du da eingreifst. Oder ich hole einen Anwalt und sage, in diesem Rechtsstreit, das soll jetzt der Anwalt für mich kämpfen. Aber das Geheimnis der Witwe ist, sie klagt das Recht nicht auf dieser menschlichen Ebene ein. Sie geht nicht hin und sagt, hey, auch zu ihrem Ehepartner, und sagt, hey, guck mal, das ist mein Recht, ich bin deine Frau und ich habe das Recht, dass ich so und so viel Geld im Monat von dir kriege und dass du mich versorgst und ich habe das Recht auf Urlaub, sondern sie fordert dieses Recht bei Gott ein und nur bei Gott. Und Jeremia beschreibt es trefflich, er sagt, verflucht, Jeremia 17, Vers 5, ist der Mensch, der sich auf Fleisch verlässt, und gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Das ist jetzt so ein bisschen sinngemäß. Und hier spricht Jeremia davon, von diesem Segen, wenn Menschen ausschließlich ihre Hilfe bei Gott suchen. Und das sollen wir, das ist ein Kennzeichen von der bittenden Witwe. Wir holen und hoffen, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere einzige Hoffnung ist der Herr. Und Gott lässt es manchmal in eurem Leben zu, dass alles menschliche Hilfe zerbricht. Gott möchte mit uns an diesen Punkt, wo menschlich nichts mehr möglich ist, dass wir an den Punkt kommen und sagen, du Herr bist meine Hilfe und du wirst mir zu meinem Recht verhelfen. Jetzt habe ich noch eine Geschichte und damit schließe ich. Eine Frau war auf einem Markt in Marrakesch und hat die Post gesucht, weil sie wollte ein paar Briefkarten nach Hause schicken und ist dann da rumgelaufen und hat irgendwann so einen Marktbesitzer angesprochen, hey, können Sie mir sagen, wo die Post ist? Dann sagt er, ja, kein Problem, du läufst da vor und dann geht's links und bei so einem Imbiss da, da gehst du wieder rechts, dann die Treppe hoch, läufst du ein Stück nach hinten, da geht's wieder runter und da kannst du dann nochmal fragen, aber da vorne ist dann die Post und sie hat gesagt, oh nein, das finde ich nie, niemals finde ich das. Und dann hat er irgendwie gemerkt, hey, das findet die nie. Und dann hat er seinen Shop zugemacht und hat zu ihr gesagt, pass auf, ich gehe jetzt mit dir mit, ich bin der Weg. Und dann hat er ihr die Post gezeigt und ist die Frau zurückgekommen und hat gesagt, hey, ich habe heute ein geistliches, so ein tolles Erlebnis gehabt. Ich habe heute verstanden, was es heißt, dass Jesus der Weg ist. Ich bin der Weg. Und Jesus hier in dem Gleichnis ist dieser Weg zum Vater für uns. Und Jesus ist der Garant dafür, dass das, was der Vater hier verheißt, dass er rechtschaffen wird, dass das geschieht. Und der Heilige Geist ist es der, der euch daran erinnert und der euch heute Morgen Mut machen möchte und an das erinnert, dass Jesus der Weg zum Vater ist und dass der Vater für euer Recht sorgen wird und dass wir seine Kinder sind. Amen.